Also ich bin doch genauso integer immer noch wie vorher auch, als ich einen Anzug und eine Krawatte anhatte. Ob ich jetzt Ohrringe anziehe oder Nägel lackiert habe oder einen hohen Schuh anhab. Meine Verpackung sollte doch niemandem was angehen, außer mich selbst.
Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern.
Welcome back bei den Innovation Minutes. Unter 30 Minuten rede ich hier mit Menschen aus der Medienbranche, die neue Pfade gehen, Türen öffnen und die Medien zukunftssicherer machen. Und heute, da packe ich mal das Thema Queerness aufs Tableau. Es war ja eben Pride Month und vielleicht hast du auch Regenbogenflaggen gesehen, warst vielleicht sogar auf einer Parade oder deine Company hat in irgendeiner Art und Weise den Pride Month gefeiert. Diversität ist ein sichtbares Thema geworden und Studien zeigen, dass mit diversen Teams man effizienter, fortschrittlicher ist und auch mehr tollen Outcome bekommt. Trotzdem ist es super schwer, das ganze Jahr Diversität mitzudenken und vor allem mitzuleben. Wie das gelingen kann und warum das für Medien nochmal so wichtig ist, darum geht's heute. Und mein Counterpart ist Jan-Boris Rätz. Jan-Boris moderiert Veranstaltungen, ist auf vielen CSDs unterwegs und hat sehr lange TV-Nachrichten represented. Er legt als DJ auf und er engagiert sich eben sehr stark in der queeren Community. Herzlich willkommen, Jan-Boris.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Du warst beim SWR Moderator, bist jetzt als Freier unterwegs und du lebst deine queere Identität eben auch nach außen sichtbar. Und damit bist du einer von ganz, ganz wenigen Personen, die das machen. Vielleicht hol uns erstmal ab, so als non-binäre Person, wie ist es dir so ergangen in deinen, über 10 Jahre warst du im TV jetzt festzusehen?
Ich habe mehr als 25 Jahre Fernseherfahrung und habe jetzt die letzten 10 Jahre für den Südwestrundfunk gearbeitet und da die letzten 9 Jahre in der Moderation der Landesnachrichten. Und so das Thema Sichtbarkeit ist was, das ich eigentlich schon immer gewusst habe, aber so erst benennen kann, so seit so 4, 5 Jahren. Seither habe ich mich auch als nicht-binär trans geoutet. Das heißt, ich bin weder ganz männlich noch ganz weiblich, sondern irgendwo in der Mitte oder ganz losgelöst von diesen beiden Begriffen. Einfach ein Mensch oder eine Person. Das ist das, was ich innerlich fühle. Und ich finde, dass wir sichtbar sein müssen, um eine Akzeptanz, beziehungsweise das Wort Akzeptanz möchte ich gleich revidieren, um einen Respekt zu bekommen von Menschen. Ich habe mittlerweile verstanden, dass Akzeptanz ein sehr hochgefordertes Gut ist. Akzeptanz heißt ja annehmen, akzeptare. Und das ist halt, viele Menschen finden Dinge nicht gut. Ich finde auch Dinge nicht gut. Und man muss Dinge nicht gut finden, so wie ich aussehe. Aber respektieren sollten wir das. Respekt, Nächstenliebe und Menschenwürde sind mir ganz wichtig. Und das funktioniert halt nur, wenn wir sichtbar sind. Und jetzt ist es bei queerer Sichtbarkeit natürlich so eine Frage, was ist das überhaupt? Ziehe ich mir die Ohrringe an, lackiere ich mir die Nägel, ziehe ich mir eine Bluse an, eine hohe Schuhe oder ein Kleid und bin dann auf der Straße queer sichtbar? Das ist manchmal auch gefährlich, das zu tun, weil ich halt angefeindet werde dann. Und wir Menschen es halt noch nicht gewöhnt sind, mit so Menschen umzugehen, weil sie bis jetzt in der Gesellschaft halt sichtbar kaum stattfinden. Und das ist das Puzzleteilchen, was ich gerne hinzufügen möchte, dass ich sage, hey, ich bin die Person und als solche möchte ich auch wahrgenommen und ernst genommen werden.
Das hat ja auch was mit authentisch sein zu tun. Und authentisch sein ist ja auch so ein Schlagwort, was man immer wieder hört in der Medienbranche. Jetzt egal, ob non-binär, trans oder ganz stereotypisch Mann, Frau und so weiter. Man sagt ja oft, man muss die Person nach vorne stellen, um authentisch zu sein, damit die Leute einem glauben, Vertrauen finden. Das spielt ja da auch rein, weil es gibt ja noch mehr queere Menschen in der Gesellschaft, sichtbar oder nicht sichtbar, die sich vielleicht identifizieren können und Vertrauen dann in dich haben in dem Fall.
Absolut. Authentizität ist was, das hat bei mir auch den Stein irgendwann mal ins Rollen gebracht, weil egal in welchem Medienhaus das ist, jetzt auch im Südwestrundfunk gab es regelmäßig Coachings von Menschen, die kamen, von extern und die sich das angeguckt haben, was wir da gemacht haben, meine ModerationskollegInnen und ich, und die das dann bewertet haben und irgendwie gesagt haben, hier kannst du noch was besser machen, da kannst du noch was besser machen. Und bei mir war irgendwann vor ein paar Jahren das Thema Authentizität ein ganz großes, weil dieser Coach zu mir gesagt hat, du spielst einen Nachrichtensprecher, hör damit auf, sondern sei authentisch du. Naja, und das einer queeren Person zu sagen, ist halt so eine Sache. Was heißt denn authentisch ich? Und das hat mich erstmal in eine große Lebenskrise gestürzt, weil alles, was ich bis dahin in meinem Leben gemacht habe, war erstmal das, was authentisch ich bin, wegzuschieben, weil man mir beigebracht hat, das geht nicht. Nee, sei nicht du selbst und halte auch die Klappe und nicht so, weil dann hast du die Vorteile, sind dann nicht mehr da in der Gesellschaft. Und das stimmt natürlich zum gewissen Grad auch, aber ich gebe dir recht. Ich glaube, erst wenn wir so viele wie möglich authentisch wir selbst sein können, können wir uns auch um die Probleme kümmern, die wir tatsächlich in dieser Gesellschaft haben. Das Problem in unserer Gesellschaft ist nicht, ob ein Kerl im Kleid irgendwo rumläuft oder ob wir gendern oder nicht, sondern wir müssen Frieden sichern in Europa. Es gibt einen Klimawandel, den wir irgendwie wuppen müssen. Es gibt Defizite im Bildungswesen, es gibt Defizite im Pflegewesen. Das sind die Probleme, die wir irgendwie, Altersarmut, die auf uns zustürmt. Das sind die Probleme, die wir als Gesellschaft lösen müssen. Das können wir aber nur zusammen lösen, wenn wir authentisch die sind, die wir sind. Das ist zumindest meine Auffassung.
Ich möchte nur noch mal kurz nachschärfen, weil das ja ein Podcast ist, der sich um Medien dreht. Authentisch sein heißt nicht neutral zu sein oder nicht objektiv zu sein. Klar, dieser Begriff Objektivität kann man im Journalismus immer wieder diskutieren. Authentisch sein bedeutet, die Nachrichten, die Faktenlage rüberzubringen auf eine authentische Art und Weise. Bist du da mit mir d'accord oder sagst du, nee, die redet Quatsch?
Nee, du redest überhaupt keinen Quatsch. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass in bestimmten Bereichen Unabhängigkeit, Neutralität und so da sind. Das Problem, das ich damit habe, ist, dass weiße Cis-Heteronormativität immer automatisch unabhängig und neutral und seriös ist. Und alles, was davon abweicht, Queerness, schwarz zu sein, Menschen mit Behinderungen, Frauen mit Kopftuch, tätowierte Menschen sichtbar, das ist dann immer direkt unseriös, nicht mehr neutral und nicht mehr unabhängig. Und damit habe ich ein Problem, weil das sehe ich so nicht. Wenn ein Mann mit einem Anzug und einem Hemd und einer Krawatte da steht, dann ist das auch ein gewisses Bild, das transportiert wird oder eine Frau eine bestimmte Klamotte anhat. Und nur weil wir das sehgewohnt sind im Nachrichtenstudio, dass eine Nachrichtensprecherin oder ein Nachrichtensprecher eben so auszusehen hat, bedeutet das nicht, dass das neutral ist. Wie oft habe ich im Südwestrundfunk gehört, wir sind halt ein konservativer Sender und wir sind ein konservatives Produkt und dass unsere Zuschauer, Zitat, bewusst nicht gegendert, verstehen das nicht. Da schwingt so viel mit, für wen wir Programm machen, wie wir Programm machen, und öffentlich-rechtlicher Rundfunk muss Programm für alle machen, für alle Bevölkerungsgruppen und alle Altersgruppen und das Sprachrohr der Leute sein. Und diesen Auftrag hat, finde ich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk irgendwie verloren. Wir machen für wen machen wir eigentlich Programm? Für alte, weiße, Cis-Menschen, die irgendwo auf dem platten Land leben? Das ist mir zu wenig. Und ich habe nichts gegen alte, weiße, Cis-Menschen auf dem platten Land, Gott bewahre.
Ja, aber man kann es ja auch andersrum sehen. Also man kann ja auch andersrum einen Schuh draus machen, dass Menschen wie du oder wie ich, einfach marginalisierte Gruppen aus jeglicher Dimension, auch einen Zugang dann schaffen zu diesen Menschen auf dem Land, wie du sie beschreibst. Und dass sie eben auch mit etwas konfrontiert werden, was für sie neu ist oder was eben der Zeitgeist mit sich bringt. Und ich wäre sogar so kühn, diese These aufzumachen, dass sich das eben in andere Bereiche auch dann hineinträgt. Also zum Beispiel, du hattest die Gender-Debatte genannt. Vielleicht mache ich eine Gender-Debatte auch auf, weil ich mir gar nicht bewusst bin, wie viele Menschen es gibt, die sich da vielleicht nicht abgeholt fühlen, wenn alles nur mit dem generischen Maskulinum betitelt wird. Also, und wenn ich diesen Check nicht habe, wieso soll ich es dann verstehen?
Ich glaube, das ist wieder der Punkt der Sichtbarkeit. Wenn ich weiß, ich habe immer gesagt, ich bin das Gender-Sternchen. Also, weil so viele Leute gar nicht wissen, um wen geht's da eigentlich? Wenn ich jetzt LehrerInnen sagen soll und ich mache so ein Sternchen dahin und das Innen hinten dran. Aber dass Menschen wie ich, die sich nicht in diesem binären Spektrum zu Hause fühlen, damit angesprochen werden, aber da brauchst du halt eine Person, die du vor dir siehst. Und man sagt dann, okay, die Nachrichtensprecherin, der Nachrichtensprecher, wie auch immer, das ist so eine. Die braucht es, die möchte das, die fühlt sich da gewertschätzt und gesehen und verstanden. Wie viele Menschen kennen Transpersonen in ihrem Umfeld? Wenige, aber es schimpfen so viele darüber. Und ich finde, das ist der Ansatz zu sagen, lass uns doch erstmal ins Gespräch kommen und uns zeigen und irgendwie miteinander kommunizieren, wie auch immer. Auch wenn es nur ein ich sehe so aus, guck mich an, Kommunikation ist. Und dann versteht man es vielleicht auch. Ich bin doch ein Mensch wie alle anderen auch. Und ich bin doch jetzt nicht unseriöser oder, also ich bin doch genauso integer immer noch wie vorher auch, als ich einen Anzug und die Krawatte anhatte. Ob ich jetzt Ohrringe anziehe oder Nägel lackiert habe oder einen hohen Schuh anhabe. Meine Verpackung sollte doch niemandem was angehen, außer mich selbst, oder?
Ja, ich denke schon. Wie ging's dir denn damals? Hast du Leserinnenzuschriften bekommen oder Feedback so von der Audience? Wie hat die auf dich reagiert?
Also es gab so ich muss zwei Dinge machen. Ich habe einmal meinen Insta-Kanal, da in meiner Bubble war das Feedback ganz toll. Und auch wenn ich über die Straße gegangen bin in Rheinland-Pfalz, also die Sendung, für die ich moderiert habe, war in Rheinland-Pfalz, kamen Leute positiv auf mich zu. Welche Nagellackfarbe haben sie denn heute? Und super, ganz toll, endlich mal was anderes, endlich mal was Frisches. Aber das ist in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble so gewesen. Und also sagen wir mal, in meiner Bubble waren 75% positiv und 25% negativ. Außerhalb meiner Bubble war es genau umgekehrt. Da waren 75% negativ und 25% positiv. Und mit außerhalb der Bubble meine ich jetzt natürlich auch Zuschriften, die im Sender eingegangen sind, wo sich Leute beschwert haben. Ich frage mich dann immer, wenn man dann so einen Menschen im Fernsehen sieht und dann denkt, oh Gott, und sofort in die Tasten haut und irgendwie sich beschwert, was stört da einen dann eigentlich so dermaßen, dass das jetzt so ist? Klar, halte ich dann den Leuten so einen Spiegel vor und ich habe mir irgendwann zur Aufgabe gemacht, wenn negative Zuschriften kommen, dann antworte ich da nicht mit einer Mail drauf, sondern ich habe dann den Leuten geschrieben, hier, bitte geben Sie mir eine Telefonnummer und wir reden miteinander. Und es hat in 2 oder 3 Fällen bei allen Zuschriften, die gekommen sind, funktioniert. Und das waren wirklich richtig gute Gespräche. Da sind wir jetzt nicht am Schluss auf den grünen Zweig gekommen und okay, jetzt ist alles happy und toll. Aber dieser Dialog, der da stattgefunden hat, war mir total wichtig. Aber es war eben von ein paar 100 negativen Zuschriften, waren es 2 oder 3. Also nicht so wahnsinnig viel.
Also wir haben ja jetzt irgendwie 2 Ebenen drin. Das eine, was man sieht mit Diversität, ich habe es eben schon im Intro gesagt, dass es sichtbarer wird in Redaktionen, aber auch vor der Kamera oder ja vor dem Mikro. Da hört man nur die Stimme, aber jetzt sei es mal so dahingestellt. Das ist ja das eine, wenn du jetzt einen Moderator, eine Moderatorin hast, die aus einer Gruppe kommen, die etwas moderiert, oder ob ich einen Beitrag mache über eine Gesetzesänderung oder über eine non-binäre Person oder über Sonstiges. Das sind ja 2 Ebenen eigentlich, die wie ein Medienunternehmen agieren kann. Das eine ist, seine Mitarbeitenden so aufzustellen, sein Team so aufzustellen, und das andere ist, darüber zu berichten. Wie siehst du das denn in der aktuellen Medienlandschaft? In dem einen Spektrum als auch in dem anderen. Macht man da schon irgendwas gut?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass alles schlecht ist, was in Medienhäusern in Deutschland passiert. Aber wir müssen uns halt immer vor Augen halten, dass die EntscheidungsträgerInnen und auch die Redaktionen so besetzt sind, wie sie besetzt sind. Das heißt, da sind vor allem weiße, meistens cis, meistens hetero AkademikerInnen, keine Behinderungen, christlich geprägt, sitzen in diesen Redaktionen. Und die entscheiden aus ihrer Brille, welche Themen eine Relevanz haben und welche nicht. Und da fallen natürlich auch manchmal Themen marginalisierter Gruppen an, über die man dann berichtet. Alles, was das Thema Queerness angeht, ich hatte oft das Gefühl, okay, ich fange dann bei Adam und Eva an, weil so Menschen halt sich nie damit auseinandergesetzt haben und auch kein Verständnis und keine Sensibilität zumindest mitbringen. Und ich würde mir wünschen, das wünsche ich mir aber nicht nur für Medienhäuser, sondern grundsätzlich für unsere Gesellschaft, dass mehr, so wie unsere Gesellschaft ist, auch vertreten ist, da, wo es Sinn macht. Also wenn ich mir die Fußgängerzone angucke in Mainz, Stuttgart, Köln, wo auch immer, und dann gucke ich mir den Bundestag an oder gucke mir Wirtschaftsvertretungen an oder ich gucke mir Medienhäuser an in Redaktionen, das ist nicht der Schnitt unserer Gesellschaft, den wir da sitzen haben. Und nur aus dieser Brille zu berichten, ist mir halt auch zu wenig. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir müssen über eine Sichtbarkeit im On das Signal nach außen senden, wir haben da eine Chance in diesem Gefüge. Und mit mir meine ich jetzt queere Menschen, POC, Menschen mit Migrationshintergrund, sichtbar mit sichtbaren Behinderungen, sichtbar tätowierte Menschen, Frauen mit Kopftuch. All das muss möglich sein, weil es in unserer Gesellschaft möglich ist. Und wie viele Menschen sehe ich, die so aussehen im deutschen Fernsehen? Es gibt jetzt eine Transfrau bei ProSieben Sat.1, was ich ganz toll finde. Es gibt beim BR eine Frau im Rollstuhl, was ich ganz toll finde. Menschen mit Migrationshintergrund gibt es auch. Aber dann wird es schon schnell dünn. Eine offen nicht-binäre Person gibt's jetzt nicht mehr im deutschen Fernsehen. Da war ich, soweit ich weiß, die Einzige. Und jetzt gibt's halt keine offen nicht-binäre Person mehr im deutschen Fernsehen. Ja.
Ich habe mir ja auch was gedacht, als ich dich in diese Folge eingeladen habe. Ich glaube, das ist, also wir sind jetzt in der dritten Staffel und das ist, glaube ich, die dritte Folge, die so im Themenbereich Diversity spielt. Ich hatte jetzt vor kurzem den Reese Moore da, der Radiopreisgewinner, der schwarz ist. Und ich hatte mit der Shiva Schley von 1 Live gesprochen in einer Staffel. Und ich habe mir schon gedacht, ich finde es wichtig, auch nochmal diesem Thema Queerness extra Platz einzuräumen, weil wenn man über Diversität spricht, dann denkt man eben oft an Migrationsgeschichte, vielleicht noch das Thema Frau-Mann, also Geschlecht. Und dieses Thema fällt oft hinten raus, obwohl wir ja zum Beispiel jetzt den Pride Month feiern und es gibt viele Sender, Medienunternehmen, die die Regenbogenflagge benutzen im Logo oder sonstiges, die auf irgendeine Veranstaltung gehen, die das aktiv quasi pushen. Nun ja, aber das Jahr besteht ja aus 12 Monaten und nicht nur aus einem Pride Month. Wie geht's dir denn damit? Also wie würdest du denn sagen, gelingt gute, authentische Integration von Diversität?
Also gute Integration von Diversität in Unternehmen gelingt erstmal dadurch, dass man sie anerkennt, dass Diversität wichtig ist. Und dafür brauche ich ein Grundverständnis, was Diversität eigentlich ist. Und das fängt auch schon wieder damit an, dass die EntscheidungsträgerInnen, die in Führungspositionen sitzen, auch wieder die angesprochenen Weißen, cis, christlich geprägt, keine Behinderungen, hetero, was ich, habe ich jetzt irgendwas vergessen, aber egal, sind. Und die
akademisiert hast du
AkademikerInnen,
vergessen.
Richtig. Dass die diese Brille aufhaben und eben dann handeln. Also um ein Beispiel zu nennen, ich bin Depressionskind, sagen wir mal. Also ich habe eine Depressionsgeschichte hinter mir. Und schon allein, dass bei einer Krankheit bin ich ja nicht verpflichtet, dem Arbeitgeber zu sagen, was für eine Krankheit ich habe. Aber Depression ist eben eine Krankheit und der Umgang schon alleine mit dem Thema Depression ist, sagen wir mal vorsichtig, schwierig gewesen in meiner Vergangenheit, weil es nicht ernst genommen wurde. Und das ist jetzt nur ein kleiner Aspekt, weil diese Menschen davon nicht betroffen sind, ist es für sie auch kein Thema. Und das kann ich übertragen auf ganz viele Sachen. Diese Menschen in den Führungspositionen sind von sichtbarer Queerness nicht betroffen, also gehen sie anders damit um, emotional und rational als ich. Oder sie sind halt nicht schwarz und haben auch keine sichtbare Behinderung und haben ja Tattoos, vielleicht auch irgendwo unsichtbar, aber halt, das, sie betrifft es nicht. Sie entscheiden dann aber in dem Sinne. Und das halte ich für nicht richtig. Wir brauchen unbedingt Repräsentation, auch in diesen Führungsebenen. Und wenn ich dann rausgehe aus einem Haus und ich sehe eine Regenbogenfahne da hängen, dann halt, also ich, das ist schon fast bigott, finde ich, weil wir das eine tun und das andere lassen. Ich mache oft das Beispiel, es steht, die Würde des Menschen ist unantastbar im Grundgesetz. Die freie Entwicklung unserer Persönlichkeit sind garantiert im Grundgesetz. Das steht da und das können wir lesen seit 75 Jahren. Wir leben es nur nicht. Und dieser eine Buchstabeunterschied ist halt ein riesiger von Lesen zu Leben, gerade für marginalisierte Gruppen. Für die privilegierte Uschi und den privilegierten Jochen in der Führungssituation natürlich nicht. Bei denen ist alles tutti, aber bei uns halt nicht. Und das ist das, was ich ankreide. Und die Sensibilität dafür ist, da ist die Hürde schon so hoch, dass diese Menschen es überhaupt verstehen, um was es da geht. Und ich habe mir den Mund fusselig geredet und es war irgendwie immer nur so, nee.
Wenn wir mal zu so handfesten Dingen kommen, jetzt gehen wir davon aus, jemand sagt, hey, ich möchte da wirklich nochmal das durchdenken und ich möchte mehr marginalisierte Personen für mein Medienunternehmen gewinnen. Und wenn man jetzt an queere Menschen denkt, angenommen, man hat jetzt eine Person gefunden, die man anstellen möchte. So, jetzt kommt die ins Unternehmen rein. Also ich stelle mir jetzt da ganz schwierige Dinge vor. Also eigentlich sind sie nicht schwierig, aber ich stelle mir vor, dass da niemand drüber nachdenkt. Zum Beispiel, welche Umkleide, welche Toilette, welches Pronomen, welches Make-up, wie präsentiere ich diese Person? Das sind ja so ganz viele Fragen. Ich glaube, da hat man auch häufig Angst vor, die zu stellen. Und das führt dann eher wieder zur Abschottung. Wie würdest du denn dir wünschen, wie man da umgeht? Also ich habe jetzt ein Medienunternehmen und habe überhaupt keinen Plan, aber ich weiß, ich will den Jan Boris bei mir haben. So, und dann würde ich dich jetzt fragen, du Jan Boris, damit es jetzt hier alles klappt zwischen all den Männern und Frauen, die schon für mich arbeiten, was kann ich denn tun, damit es gut für dich läuft? Was wären denn da wichtige Punkte?
Also zunächst mal hoffe ich ja, dass du mich einstellst dann, weil ich für deine Sache, die du brauchst, die beste Person bin. Dass ich die Aufgabe, die du hast, am besten lösen kann. Dass du denkst, okay, das lasse ich Jan Boris machen, weil Jan Boris kann das so. Wie ich dann verpackt aussehe, sollte dann erstmal keine Rolle spielen, sondern come as you are, wäre da meine Policy. Und dann setzen wir uns hin und du fragst mich, was brauchst du eigentlich? Und wenn ich sage, ich hätte gerne irgendeine Toilette im Unternehmen, wenn wir dann Präsenz zusammenarbeiten, die zumindest unisex deklariert ist, weil ich mich unwohl fühle, wenn ich auf eine Männertoilette gehe und ich weiß, dass weiblich gelesene Personen sich unwohl fühlen, wenn ich da mit im Raum stehe. Es geht ja nicht nur um mich, sondern es geht ja um das Miteinander, das ich dann mit anderen habe. Und ich dir das sage, dann möchte ich zumindest, dass das respektiert wird und mal darüber nachgedacht wird und dann geguckt wird, was man da machen kann. So, das finde ich ist so ein Grundstock, den man mitbringen sollte. Und aus der anderen Perspektive raus, und da geht es jetzt auch nicht nur um Queerlinge wie mich, sondern Diversität hilft ja allen. Diversität bedeutet ja, dass ich eine Struktur schaffe im Unternehmen, dass sich alle wohlfühlen und gerne dahin kommen und gerne ihren Job machen und sich eben nicht hangeln vom einen Urlaub zur nächsten Reha-Maßnahme zu, weiß ich nicht, RK-Fit und Bildungsurlaub und sich dann 2 Wochen krankschreiben zu lassen und the bare minimum zu tun, um irgendwie die Kohle auf dem Konto zu haben. Das ist ja die Kehrseite der nicht existierenden Diversity-Politik in Unternehmen, dass Beschäftigte sich zunehmend so verhalten, sich nicht mehr identifizieren und einfach nur, weil die Kohle auf dem Konto sein muss, the bare minimum machen. Und Menschen wieder zu begeistern dafür, fängt damit an, dass man sie sein lässt, wie sie sind. Und das würde ich dir mit auf den Weg geben, wenn du mich einstellst. Ich nehme dann den Job, dass du mich das sein lässt, was ich bin. Ich werde schon eine Verantwortung für den Job mitbringen, dass bestimmte Dinge gehen und bestimmte Dinge nicht gehen. Ich werde jetzt nicht nackt im Büro auftauchen, sondern ich bringe ein Business-Verständnis mit. Nur mein Business-Verständnis ist halt nicht typically male oder typically female. Period. Das ist es nicht.
Findest du offizielle Anlaufstellen gut?
Puh, das ist eine schwere Frage. Finde ich offizielle Anlaufstellen gut? Also ich finde gut, dass es sie gibt, sagen wir mal so. Weil das schon mal nach außen den Eindruck erweckt, okay, du bist nicht allein und es gibt Leute, die dir helfen. Die Erfahrung, die ich mit offiziellen Anlaufstellen gemacht habe, waren so semi, sagen wir jetzt mal. Und am Ende des Tages muss ich klarkommen mit der Situation. Ja, ich habe Hilfe bekommen und ich bin auch dankbar für Hilfe, die ich bekommen habe. Aber ich habe auch von offiziellen Anlaufstellen keine Hilfe bekommen und mir sind von offiziellen Anlaufstellen Steine in den Weg gelegt worden, ohne da jetzt groß ins Detail gehen zu wollen. Das muss man bei all dem auch mit bedenken. Und um ein Beispiel zu nennen, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist halt auch so gestrickt, dass 2 Monate Frist, die Kosten musst du selbst tragen, muss jede Seite selbst tragen und so. Das ist halt auch was, das erstmal, wenn Menschen betroffen sind von Diskriminierung irgendwo, das musst du auch erstmal leisten, das innerhalb von 2 Monaten so ein Ding aufzurollen und Geld in die Hand nehmen zu können und so. Und dann frage ich mich, ist dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schon so gestrickt worden, damit so wenig wie möglich Menschen benutzen? Ich würde mal sagen, ja, es ist wahrscheinlich in der Gesetzgebung irgendwann mal die Überlegung so gewesen. Aber hey, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel von Instanzen außerhalb, die einem ja eigentlich helfen sollen und es dann irgendwie nicht tun. So.
Es gibt ja in Unternehmen jetzt auch immer öfter die DEI-Anlaufstellen für Diversity, Equality, Inclusion. Mhm. Steht das, die sich eben genau um solche Themen kümmern sollen. Ich finde, man sieht daran, dass es sich schon in eine Richtung bewegt. Ich weiß aber nicht, wie umsetzungsstark das ist. Was hast du denn da für Erfahrungen?
Also ich habe da wenig Erfahrungen mit, muss ich gestehen. Ich sehe das auch, dass immer mehr Unternehmen diese Stellen ausschreiben. Das ZDF hatte jetzt so eine Stelle ausgeschrieben, das Schauspielhaus Düsseldorf, Porsche, also wo ich das überall gesehen habe, dass man jetzt Diversity Management und sowas machen kann. Ich habe immer so ein bisschen die Sorge, das ist wie die Regenbogenfahne, die man draußen hinhängt. Das ist so ein, naja, wie soll ich sagen, so ein Feigenblatt ist, dass man sagt, ja, wieso, wir haben ja Diversity Management und so, aber die Hoffnung, die ich damit verbinde, auch wenn das heute Feigenblätter sind, mein Eindruck ist, aus den Privatunternehmen, aus der Privatwirtschaft, die hat längst kapiert, dass ohne Diversity es gar nicht mehr geht. Wir müssen gucken, dass wir die besten Leute im Unternehmen haben und nicht irgendwie Cherry-Picking machen und uns die raussuchen können, die am ehesten uns ähneln. So, das ist, glaube ich, so die Politik gewesen von früher. Und im öffentlichen Dienst und in öffentlich-rechtlichen Medienhäusern ist, glaube ich, genau das noch der Punkt. Man nimmt die, die einem am ähnlichsten sind. Und Privatunternehmen haben das verstanden, dass sie, wenn sie irgendwie zukunftsfähig sein wollen, die besten Köpfe brauchen. Und da Diversity Management zu haben und implementiert und etabliert zu haben, ist vielleicht, auch wenn es jetzt noch ein Feigenblatt ist, mittelfristig der richtige Weg. Zu sagen, okay, wir brauchen eine ganz klare Diversity-Strategie. Wir müssen gucken, dass die Bevölkerungsgruppen klar repräsentiert sind in Unternehmen, um nach innen und nach außen in einem Haus das Signal zu senden, you're welcome here und wir brauchen euch hier und wir haben Aufgaben, die wir zu erledigen haben und dabei spielt es keine Rolle, ob du schwarz bist, ob du sichtbar behindert bist, sichtbar queer oder eine Frau mit Kopftuch oder whatever.
Jan Boris, das sind total tolle Schlussworte. Ich sag vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du auch so offen warst und so wirklich frei von der Leber erzählt hast. Und ich hoffe, dass du Menschen, queer als auch nicht queer und alle marginalisierten Gruppen und Mehrheitsgesellschaften damit inspirieren konntest. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie geht's dir denn nun nach dieser Folge? Gibt es Dinge, über die du nun anders denkst oder überhaupt nachdenkst? Ich weiß, dass es im Arbeitsalltag in den Medien wirklich viele Ressourcen schluckt, Technologie, Personalknappheit, der Druck zu liefern etc. etc. Was wir heute mitnehmen sollten, ist allerdings, Diversität ist auch wichtig. Und damit entlasse ich dich aus dieser Folge. Mein Name ist Sabrina Harper. Ich freue mich, dass du bei den Innovation Minutes eingeschalten hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie doch weiter. Und wie immer wünsche ich dir viel Erfolg bei allem, was du tust.
Das waren deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, BLM, und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.